Die Diagnose eines Multiple Myeloms ist recht aufwendig und kompliziert. Wie dieser abläuft, darüber sprechen wir heute mit Privatdozentin Dr. Giesen vom Comprehensive Cancer Center Tübingen-Stuttgart. Liebe Frau Dr. Giesen, warum kommen denn die meisten Betroffenen überhaupt zum Arzt?
Ja, das Multiple Myelom kann sich mit ganz vielen verschiedenen Symptomen äußern. Ein Teil der Patienten hat tatsächlich gar keine Beschwerden, sodass es hier ein Zufallsbefund ist. Mhm. Und bei den Patienten, die mit Beschwerden kommen, ist sicherlich der häufigste Grund die Knochenschmerzen, die sich typischerweise dann auch schon über einen längeren Zeitraum erstrecken. Das heißt, oft haben die Patienten tatsächlich schon eine gewisse Leidensgeschichte hinter sich. Andere Symptome, die ebenfalls zum Arzt führen können, ist eine Blutarmut, das heißt eine allgemeine Schwäche, Leistungsminderung oder auch das auffällt, dass der Urin auf einmal ganz furchtbar schäumt.
Jetzt wollen wir ja wirklich darüber sprechen, wie die Diagnostik gemacht wird. Und ich glaube, der erste Schritt ist ja tatsächlich eine Anamnese, so ganz klassisch, oder?
Genau, also das Wichtigste ist tatsächlich, ja, mit dem Patienten zu sprechen, die Anamnese, dass man die verschiedenen Symptome, die der Patient haben kann oder die auch typisch für ein multiples Myelom sind, abfragt, sprich, wie ist es mit Knochenschmerzen? Wo sitzen die Knochenschmerzen? Seit wann sind die Schmerzen da? Frage nach Blutbildveränderung im Sinne von, hat der Patient einen Leistungsknick? Mhm. Wie ist es mit der Belastbarkeit? Laufen, Treppen steigen? Hat er vielleicht häufiger Infektionen gehabt als früher? Dann die Frage nach der Niere ist gerade tatsächlich anamnestisch das nach dem schäumenden Urin, denn einige Myelompatienten haben ganz viel Eiweiß im Urin und das kann sich dann mit einem schäumenden Urin äußern, sodass wir danach fragen. Wir fragen nach B-Symptomatik, also Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust. Mhm. Und wir fragen auch nach Kribbelgefühlen, Taubheitsgefühlen an Fingern oder Zehen. Denn in seltenen Fällen können sich diese Eiweiße, die beim Myelom entstehen, auch an Nervenenden ablagern und kann dann beispielsweise zu diesen Beschwerden führen.
Ah ja. Mhm. Was wird denn dann als nächstes gemacht? Was ist denn die Labordiagnostik, die dann da abgefragt wird?
Ja, nach dem ausführlichen Gespräch und der körperlichen Untersuchung, da schließt sich tatsächlich im Regelfall eine Riesenlatte an Laboruntersuchungen an, sowohl vom Blut als auch vom Urin, wo wir eben nach genau diesen verschiedenen Schädigungsorten des Multiple Myeloms schauen. Das heißt, wir gucken uns das Blutbild an, wir gucken uns die Nierenfunktion an, wir gucken uns die Serumelektrolyte, also die Blutsalze an, insbesondere das Calcium interessiert uns da schwerpunktmäßig und wir schauen uns an, wie ist die Eiweißlage im Körper? Denn wir hatten ja vorher bei der Krankheit schon drüber gesprochen, dass das Multiple Myelom ja von den Plasmazellen abstammt. Die Plasmazellen bilden Eiweiß und zwar im Konkreten die Antikörper. Und das Multiple Myelom ist ja eine klonale Erkrankung, bildet dann ein monoklonales Eiweiß. Und das können wir tatsächlich nachweisen. Das heißt, wir untersuchen das Blut einmal auf die allgemeinen Antikörpergruppen, die Immunglobuline. Wir hatten es ja vorher schon von dem Begriff, da gibt es verschiedene Untersorten. Mhm. Immunglobulin G beispielsweise oder A oder M, das ist das, was wir uns anschauen. Wir schauen uns aber nicht nur das an, sondern dann auch nochmal feiner in allen Eiweißen im Rahmen einer Serumelektrophorese schauen wir uns genau an, wie viel von jeder einzelnen Eiweißsorte ist da. Denn das menschliche Blut ist voller verschiedener Eiweiße, die unterschiedliche Funktionen haben. Unter anderem eben die Immunglobuline und in dieser Serumelektrophorese, da können wir tatsächlich das monoklonale Eiweiß nachweisen, denn der normalerweise runde Peak der Gammaglobuline, der hat dann auf einmal einen ganz steilen Peak und das ist das sogenannte monoklonale Eiweiß, das gehört da nicht hin. Und mit einer sogenannten Immunfixationselektrophorese können wir dem Ganzen dann sogar noch einen Namen geben und sagen, es ist ein monoklonales Eiweiß vom Typ beispielsweise IgG-Kappa oder IgA-Lambda. Und das ist dann spezifisch für den jeweiligen Patienten.
Also die heißen einfach so, das sind einfach Namen, ne? Das sind die Namen
Das sind die Namen und zwar die Namen setzen sich zusammen aus den Schwerketten und den Leichtketten der Antikörper. Von daher, da müssen wir, glaube ich, einmal noch mal ganz kurz ins Detail gehen, wie die Antikörper aufgebaut sind. Sie hatten ja vorher schon diese Y-Form angesprochen, die typischerweise haben. Da haben wir einmal die Schwerkette und oben an den beiden Ärmchen, da ist dann jeweils noch eine leichte Kette dran. Bei den Schwerketten unterscheiden wir typischerweise IgG, A und M. Gibt dann noch seltenere Varianten, aber das sind sicherlich die häufigeren. Und bei den Leichtketten, da gibt es den Typ Lambda und Kappa. Und daraus puzzelt sich dann für den jeweiligen einzelnen Myelompatienten sein spezifisches monoklonales Eiweiß zusammen, eben beispielsweise IgG-Kappa oder IgA-Lambda. Es gibt auch Myelompatienten, die gar keine Schwerkette mehr bilden, die nur noch Leichtketten, auch davon viel zu viele produzieren. Das ist dann ein sogenanntes Leichtkettenmyelom, dann Typ Lambda oder Typ Kappa. Und das ist eben ganz wichtig, zum einen für die Erstdiagnose, um überhaupt festzustellen, der Patient hat eine Gammopathie, also da eine Eiweißstörung, dann eventuell eben ein multiples Myelom. Und im nächsten Schritt können wir diese Eiweiße aber auch nutzen, um unter einer Therapie zu schauen, spricht der Patient an. Denn wenn wir weniger Myelomzellen haben, wird weniger Eiweiß gebildet. Mhm. Das heißt, das ist ein ganz wertvoller Marker, den wir im Verlauf kontrollieren können, um dann zu sagen, ja, wir haben so und so viel Prozent von den Myelomzellen abgetötet mit unserer Therapie, denn das Eiweiß im Blut und auch im Urin ist eben um so und so viel Prozent zurückgegangen.
Und macht das jetzt eigentlich einen Unterschied? Also wenn jetzt haben wir ganz viele über diese Namen IgG, IgM oder was sagten Sie? Ja, macht das jetzt für mich einen Unterschied, ob ich jetzt das eine oder das andere habe? Oder ist das eigentlich nur eine Diagnostik und es ist eigentlich egal, ob das jetzt so herum heißt oder so herum heißt?
Also der wesentliche Punkt ist tatsächlich die Diagnostik, dass ich weiß, welches Eiweiß ich verfolgen muss. Gerade bei den Vorlauferkrankungen, diesem MGUS, fließt es aber durchaus auch in gewisse Prognosescores ein. Also von daher hat es da mehrere Funktionen. Mhm. Aber der wesentliche Punkt ist tatsächlich, dass ich weiß, welche Sorte hat der jeweilige Patient. Und dann kann ich es im Verlauf auch nachverfolgen. Mhm. Und ich untersuche eben sowohl einmal das Serum, also das Blut, als ja den Bildungsort sozusagen, als auch den Urin. Die Myelompatienten müssen typischerweise einen Sammelurin mitbringen zur Untersuchung. Mhm. Denn auch den untersuche ich eben auf diese Eiweiße und schaue, ob ich da auch klonales Eiweiß nachweisen kann, also diese einzelne Sorte. Und im Urin spricht man dann vom Benz-Jones-Protein. Das ist eventuell auch ein Begriff, den einige Patienten schon gehört haben.
Also das ist jetzt wieder ein Forscher, der das als erstes entdeckt hat und dann seinen Namen quasi da...
Das war ein Engländer, der Urin von Myelompatienten untersucht hat und deswegen, und der hieß so.
Und deswegen heißt es jetzt so. Okay, alles klar. Jetzt hatten wir darüber gesprochen, das ist eine Knochenmarkserkrankung. Dementsprechend wird ja wohl dann auch eine Knochenmarkspunktion gemacht, um da genauer zu untersuchen, was denn da im Knochenmark vorzufinden ist. Ne?
Genau, das ist völlig richtig. Wir können... im Regelfall eben die Myelomzellen nicht in größerem Maße im peripheren Blut, also der normalen Blutabnahme nachweisen, sodass wir wirklich am Ort des Geschehens im Knochenmark nachschauen müssen. Das macht man typischerweise am Beckenkamm, denn da ist Knochenmark drin und da kommt man relativ gefahrlos dran, weil ans Becken kann man gut tasten, macht man mit einer örtlichen Betäubung. Da piekst man quasi einmal mit einer etwas dickeren Nadel durch die Knochenschale durch, in diesen Schaumknochen und saugt dann da flüssiges Knochenmark raus, nimmt im Regelfall auch nochmal ein ganz wirklich winziges kleines Knochenstückchen raus für den Pathologen, dass er sich das anschauen kann, um eben zu gucken, sind da vermehrt Plasmazellen da? Beim Gesunden sagt man, bis zu 5% Plasmazellen darf man haben. Beim Myelompatienten haben wir typischerweise mehr als 10% von diesen Plasmazellen. Und die sehen oft auch nicht in Ordnung aus. Also haben mehrere Kerne oder sind viel zu groß oder sehen irgendwie nicht so aus, wie eine normale Plasmazelle aussieht. Und das guckt man sich dann eben unter dem Mikroskop an. Und was man zusätzlich macht, ist, dass man die Plasmazellen auf genetische Schäden untersucht. Und da geht es nicht darum, hat der Patient selber jetzt im Sinne einer Erbkrankheit irgendwelche genetischen Schäden, sondern man guckt sich wirklich nur die Plasmazellen selber an, denn man weiß, die haben typischerweise immer irgendwelche Chromosomenveränderungen. Und man weiß, bestimmte Chromosomenveränderungen sind mit einer ungünstigen Prognose vergesellschaftet, beispielsweise die Deletion 17p. Kennt man von anderen Tumorerkrankungen auch, dass das schlecht ist.
Also Deletion heißt, also wir haben ja dann diese Chromosomen, die haben wir jetzt, kann man hier auch nochmal kurz zeigen. Und die sind ja immer so schön zusammengerollt, dass man die wie so, weiß ich was, wie so ein Würstchen oder was ich da liegt. Und Deletion heißt dann, dass da ein Stück dann irgendwo fehlt.
Genau, also man hat beim Myelom typischerweise verschiedene Veränderungen. Es gibt die Deletion, dass ein Stückchen fehlt. Da ist eben die Deletion 17p, etwas, was ungünstig ist, wonach wir gucken.
Also 17p heißt, also 17 ist das 17. Chromosom und P
heißt der kurze Arm.
Ah, okay.
Also einfach P und Q, kurzer und langer Arm von den Chromosomen. Und da fehlt eben ja dieses Stückchen vom kurzen Arm, vom 17. Chromosom. So sind diese Abkürzungen von der Zytogenetik. Und wir haben auch bestimmte Veränderungen, wo etwas zu viel ist, zum Beispiel ein Hinzugewinn von 1q, das heißt vom langen Arm q von Chromosom 1. Auch das ist eine genetisch ungünstige Veränderung.
Das heißt, das klaut er sich woanders dann oder wie funktioniert
das? Ist einfach zu viel. Also die Zellen teilen sich ja und da sind dann Fehler drin. Die haben dann 3 oder 4 oder 5 Kopien von dem langen Arm und eigentlich sollte man davon ja nur von jedem Chromosom ja nur zwei haben.
Okay.
Mhm. Einen von Vater und einen von Mutter. Mhm. Und was man auch bei Multiple Myelom häufiger sieht, sind Translokationen. Mhm. Das heißt, da ist ein Chromosom mit einem anderen Chromosom zusammengebaut, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Zum Beispiel Translokation 414. Da ist dann ein Teil von Chromosom 4 an einen Teil von Chromosom 14 zusammengebaut. Mhm. Und das sind im Endeffekt alles Schäden, die im Rahmen der Zellteilung, diese Myelomzellen, die teilen sich ja mehr als eigentlich eine normale Zelle sollte. Und da kann es eben zu Fehlern kommen, die dann diese chromosomalen Veränderungen hervorrufen. Und wir wissen, bestimmte Veränderungen sind mit einer schlechteren Prognose vergesellschaftet.
Mhm. Okay.
Das heißt, da schauen wir speziell nach. Einmal, um unsere Patienten so gut wie möglich aufklären zu können, wo wir uns befinden hinsichtlich der Prognose. Aber wir reagieren tatsächlich auch mit der Therapie darauf, denn wir wissen, wenn solche ungünstigen Veränderungen vorliegen, müssen wir teilweise intensiver und länger behandeln. Das heißt, das ist einfach eine ganz wesentliche Information für die weitere Therapieplanung.
Dann ein weiterer sehr wichtiger Schritt ist ja dann die bildgebende Diagnostik.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz essentieller Schritt, denn die Knochen sind ja wirklich ein Organ, was schwerpunktmäßig betroffen ist bei Multiple Myelom. Viele Myelompatienten haben Knochenschmerzen, Knochenlöcher und da wollen wir natürlich ganz genau wissen, ja, sind welche da und wenn ja, wo und wie groß und müssen wir da eventuell aktiv werden? Das heißt, möglicherweise operieren, bestrahlen oder ähnliches. Mhm. Und früher haben wir da immer konventionelles Röntgen gemacht von allen möglichen Knochen. Aber wie man sich vorstellen kann, gerade bei der Wirbelsäule, wo die Knochen ganz eng aufeinander sitzen, ist das von der Auflösung wirklich schlecht. Und mittlerweile haben wir Gott sei Dank ja die 3D-Darstellung in der Röhre mit einem Ganzkörper-CT. Und das ist etwas, was ja mittlerweile eigentlich die Standarduntersuchung ist bei Multiple Myelom. Wir machen ein sogenanntes Low-Dose-CT. Da braucht man kein Kontrastmittel, denn der Kalk im Knochen ist ein exzellentes Kontrastmittel. Mhm. Das reicht uns völlig aus. Mhm. Geht auch relativ schnell, was wichtig ist, gerade wenn man Rückenschmerzen hat, will man ja nicht eine Stunde in so einer Röhre liegen.
Klar.
Und ist auch nicht so beengend. Da kann man relativ schnell durchfahren und dann haben wir wirklich eine gute 3D-Auflösung, um zu schauen, haben wir ja Löcher im Knochen, müssen wir da eventuell aktiv werden.
Ein Ganzkörper heißt dann wirklich Ganzkörper? Also sozusagen
von Kopf bis Zeh. Also
wirklich?
In der Praxis sind tatsächlich meistens die Zehen nicht drauf, sondern es hört irgendwo auf der Höhe vom Unterschenkel auf. Aber grundsätzlich kann das Myelom ja in allen Knochen sitzen. Das heißt, wir wollen uns eigentlich auch alle Knochen anschauen.
Ah ja.
Das CT ist, wie gesagt, die Standarduntersuchung, weil wir uns ja die Knochensubstanz anschauen. Wir wissen, dass aber andere Untersuchungsmethoden einem durchaus auch nochmal eine Zusatzinformation geben, die aber aktuell in Deutschland jetzt noch nicht der diagnostische Standard an allen Standorten sind. Das ist beispielsweise ein Ganzkörper-MRT. Da kriegt man nochmal eine gute Information über das Knochenmark. Mhm. Oder auch ein PET-CT, eine Untersuchung, die gerade in den USA viel eingesetzt wird, wo man nochmal ja auch Informationen zur Aktivität von bestimmten Zellen hat. Mhm.
Jetzt haben wir ja ganz viel über die Diagnostik gesprochen. Und Sie hatten aber auch vorher auch erklärt, dass die Krankheit, also Multiple Myelom ja ist an sich eine Krankheit, aber es gibt auch so verwandte Erkrankungen oder wie Vorzustände. Und im Rahmen der Diagnostik wird auch wahrscheinlich dann auch geklärt, welche Erkrankung oder welchen Vorzustand habe ich denn jetzt genau, oder?
Ja, absolut richtig. Es ist ganz wichtig festzuhalten, dass nicht jeder Patient mit einem krankhaften Eiweiß im Blut direkt ein multiples Myelom hat, sondern es gibt ja auch diese ja noch gutartigen Vorläufererkrankungen. Und im Endeffekt ist das so ein Zeitstrahl. Wir haben die monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz oder MGUS, die dadurch definiert ist, dass wir eben eine Gammopathie haben, dieses krankhafte Eiweiß. Unklare Signifikanz heißt übersetzt, wir wissen auch nicht genau, was wir damit anfangen sollen.
Okay.
Wir messen eben ein Eiweiß im Blut, aber wir haben noch Plasmazellen unter 10% im Knochenmark. Ist so festgelegt mit den 10%.
Mhm.
Also relativ wenig Plasmazellen. Wir haben auch, das Eiweiß ist jetzt auch nicht exorbitant hoch. Und ganz wichtig, wir haben keinen Endorganschaden. Das heißt, wir haben keine Schädigung von Knochen, von Blutbild oder von der Niere.
Mhm.
Aus diesem MGUS kann sich ein multiples Myelom entwickeln.
Mhm.
Das Risiko allgemein etwa 1% pro Jahr. Wobei es da durchaus auch nochmal verschiedene Risikogruppen gibt.
Mhm.
Auf dem Weg vom MGUS zum Multiple Myelom befindet sich dann noch als mittlere Form das sogenannte Smoldering Multiple Myeloma, also so ein schmorendes Myelom.
Mhm.
Das ist dadurch gekennzeichnet, dass ich schon etwas mehr Plasmazellen und etwas mehr Eiweiß im Blut habe, aber immer noch keinen Endorganschaden.
Mhm.
Das heißt, auch das ist eine Erkrankungsform, die ich nur beobachte, die ich nicht behandle. Aber dadurch, dass da schon mehr von allem da ist, beobachte ich sie etwas engmaschiger. Das heißt, die Patienten würde ich häufiger zum Onkologen schicken als ein Patient mit einem MGUS. Und dann noch einen Schritt weiter, dann haben wir tatsächlich das therapiepflichtige Multiple Myelom. Und das ist eben dadurch definiert, klar, zum einen habe ich im Regelfall viele Plasmazellen und viel Eiweiß, aber ich habe vor allem, und das ist das Hauptkriterium, den Endorganschaden. Das war früher definiert, dass ich entweder schon kaputte Knochen habe, erhöhtes Kalzium, schlechte Niere oder schlechtes Blutbild. Das hat man dann auch mit CREB-Kriterien abgekürzt anhand der englischen Bezeichnungen. Und seit einigen Jahren ist man aber einen Schritt weiter gegangen, dass man zusätzlich zu diesen CREB-Kriterien, also wo man sagt, da ist schon wirklich was kaputt, noch sogenannte biologische Kriterien mit hinzugenommen hat. Getauft sind es dann Slim-CREB-Kriterien, auch das sind wieder diese verschiedenen Abkürzungen. Das sind dann Patienten, die haben noch keinen Endorganschaden, aber die haben schon so hohe Parameter verschiedenster Art, dass man sagt, der Endorganschaden wird höchstwahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren entstehen. Und die will ich auch schon behandeln, denn idealerweise möchte ich ja verhindern, dass es zu Knochenschäden und Nierenschäden kommt. Und diese biologischen Kriterien, das ist, wenn ich entweder sehr, sehr viele Plasmazellen im Knochenmark habe, über 60%, wenn ich sehr hohe Leichtketten habe mit einer sehr hohen Leichtkettenratio, also wenn meine Eiweißwerte schon extrem durcheinander sind, oder wenn ich im Kernspin, im MRT, schon mehrere sogenannte fokale Läsionen sehe. Im Kernspin sehe ich ja besonders gut das Knochenmark. Und da sehe ich möglicherweise schon Stellen, woraus eine Osteolyse, also ein Knochenloch, werden könnte, bevor das Knochenloch entstanden ist. Okay. Und wenn ich da eben diese Vorstufen von den Knochenlöchern schon an mehreren Stellen sehe, wäre das eben auch ein Kriterium zu sagen, hier fange ich lieber jetzt schon mit der Behandlung an, um eben solche Schädigungen zu verhindern. Und daran sieht man aber auch, dieser Übergang vom MGUS-Molding zu Multiple Myelom ist an manchen Stellen dann auch so ein bisschen ein Graubereich.
Aber das ist jetzt aber auch nochmal wirklich, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil gerade als betroffene Person ist man ja so, dass man so denkt, jetzt haben die da gesehen, dass da eventuell, also ich habe jetzt einen MGUS und ich weiß, das würde mit der Zeit zu einem Multiple Myelom werden, dann würde man sich ja eigentlich immer wünschen, dass man sofort was macht. Ja,
das ist auch absolut nachvollziehbar. Dadurch, dass man zum einen aktuell das Myelom nicht heilen kann und dass das MGUS ja nur ein Risiko von 1% pro Jahr hat, behandelt man aber eben nicht alle MGUS-Patienten, weil man würde den Großteil der Patienten ja überbehandeln. Okay. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit einem Muttermal auf der Haut. Das kann auch zum schwarzen Hautkrebs werden. Deswegen empfiehlt man, geh jedes Jahr zum Hautarzt, um drauf gucken zu lassen. Aber man muss jetzt nicht jeden Leberfleck rausschneiden lassen, weil daraus was werden könnte. Das würde ja auch keiner machen, sondern man beobachtet es, weil es könnte entarten, muss aber nicht. Und im Endeffekt vergleichbar ist es mit dem MGUS, dass es dann ja der Leberfleck des Knochenmarks sozusagen, der dann eben zum Spezialisten, zum Hämatologen regelmäßig muss, um zu gucken, ist noch alles in Ordnung.
Das ist wirklich ein sehr, sehr anschaulicher Vergleich. Ja. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir gesprochen also über die CREB- und SLIM-Kriterien. Und es gibt ja aber auch noch ein Staging, das heißt, wo man wirklich versucht zu beschreiben, in welchem Zustand der Patient jetzt ist und, also ich sage das immer so in meinen Worten, wie schlimm das jetzt ist.
Im Endeffekt, das, was man verwendet aktuell, ist das internationale Staging-System ISS, was allerdings eine insbesondere prognostische Aussagekraft hat. Also das verwenden wir typischerweise bei Patienten eben mit aktivem Myelom, was wir behandeln wollen. Und das spiegelt so ein bisschen wieder, wie hoch die Tumormasse ist. Wir schauen uns zwei Werte im Blut an, das Albumin und das Beta-2-Mikroglobulin. Und wir wissen aber, die Aussagekraft von diesem ISS ist umso besser, wenn wir es noch mit weiteren Markern kombinieren. Einmal mit einem Marker auch aus dem Blut, der LDH, das ist ein Zellteilungsenzym. Hoch ist schlecht, niedrig ist gut. Und das Ganze kann man dann auch noch mit, wir hatten ja über die Knochenmarkpunktion gesprochen, mit diesen genetischen Risikofaktoren kombinieren. Dann tauft man das ganze Revised ISS, also revidiertes, überarbeitetes internationales Staging-System, und kann da auch wieder verschiedene Gruppen bilden, um eben zu sagen, wir haben eher eine sehr günstige Risikosituation oder eher eine ungünstige Risikosituation. Und das hilft uns sonst eben weiter bei den Therapieentscheidungen.
Damit hätten wir dann die Diagnostik abgeschlossen. Das heißt, uns bleibt jetzt noch die Therapie. Da gehen wir gleich nochmal rein, schauen uns die Therapie an, weil das ist natürlich das, was uns am allermeisten interessiert.
Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.